Seit Samstag früh herrscht Krieg im Nahen Osten. Alle diplomatischen Bemühungen, mit dem Iran eine friedliche Lösung in der Atom- und Raketenfrage zu finden, sind gescheitert. Und die USA und Israel haben deshalb einen Präventivschlag gegen das Land ausgeführt. Der Iran ist nicht nur militärisch schwer getroffen. Führungspersönlichkeiten wie das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei wurden getötet. Das Mullah-Regime scheint kopflos. Ein Interimsrat führt nun das Land und erwidert mit Gegenschlägen auf Ziele überall in der Region. Ist das der Beginn des von vielen auch im Iran ersehnten Regimewechsels? Oder ist es der Auslöser jenes immer befürchteten Flächenbrandes, der die ganze Region in den Abgrund reißt und die Welt destabilisiert? Die Weltmeinung ist gespalten. Während im Westen die Hoffnung auf einen Neuanfang für den Iran vorherrscht, verurteilt Russland die Tötung Khameneis. Wie geht es weiter im Iran, im Nahen Osten? Und welche Auswirkungen hat der neue Krieg am Golf konkret für uns? Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio sehr herzlich Jürgen Hart, den außenpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen.
Ja, Frau Kolster.
Und ebenfalls sehr herzlich begrüße ich Guido Steinberg, Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen.
Ja, Frau Kolster.
Herr Hart, die Zeit der Mullahs ist abgelaufen. Das haben Sie am Wochenende schon bilanziert. Sind für Sie die Angriffe Israels und der USA also klar auf das Ziel gerichtet für einen Regime-Change, für einen Regimewechsel?
Gut, wir haben jetzt über 15 Jahre mit dem Iran versucht, auf einem diplomatischen Weg und mit wirtschaftlichem Druck, mit Sanktionen, ihn von dem Bau einer Bombe abzubringen. Khamenei selbst hat ja immer erklärt, Israel gehört vernichtet, das Judentum gehört ausgerottet. Dafür hätte er gerne diese Bombe gehabt. Deswegen war es richtig, gegen diese Bombe vorzugehen. Und außerdem hat der Iran in den letzten Jahrzehnten den Terror in der Region unterstützt, das eigene Volk unterdrückt. Also viele Dinge getan, die die Region in Aufruhr versetzt haben. Und deswegen ist es eine gute Entwicklung, dass wir jetzt eine Veränderung hoffentlich erleben werden. Gleichwohl wir natürlich alle in Sorge sind, dass der Schuss auch in die falsche Richtung losgehen könnte.
Mhm. Herr Steinberg, wie realistisch ist dieses Ziel eines Regimewechsels?
Das wird auf jeden Fall sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Man kann ja jetzt schon beobachten, dass das Regime sich auf die neue Situation einstellt. Man kann aus meiner Sicht den Verlust des obersten Führers Khamenei gar nicht überschätzen. Der hat in 37 Jahren seine Machtposition im Militär, in den Geheimdiensten, in der Verwaltung und auch im Klerus so ausgebaut, dass es keine Konkurrenz für ihn gab und es gibt auch keinen Ersatz für ihn. Allerdings sehen wir jetzt, dass Kollegien seine Arbeit übernehmen, dass es wichtige Persönlichkeiten im Regime gibt, die versuchen, die Islamische Republik zusammenzuhalten. Und solange es keine Konkurrenz im Innern gibt, solange es keine Machtkämpfe gibt, solange sich Teile der Armee nicht gegen die Garden stellen oder umgekehrt, sehe ich keine Chance auf einen wirklichen Sturz des Regimes. Was wir aber erleben werden, ist ein ganz grundlegender Wandel dieses Regimes.
Wandel dieses Regimes, Herr Hart. Kann man vielleicht sogar von einer Zeitenwende positiver Art sprechen, dass ein Militärschlag hier eine Veränderung hervorrufen kann?
Also ich glaube nicht an die Reformfähigkeit dieses Regimes. Ich sehe allerdings die einzige Überlebensmöglichkeit für das Regime, dass es seine Politik komplett ändert, also Aggression nach außen einstellt, Aggression nach innen einstellt. Aber das wäre dem bisherigen Antritt dieses Regimes so wesensfremd, dass ich nicht glaube, dass da aus eigener Kraft das geschehen kann. Ich glaube tatsächlich, wie Herr Steinberg ja richtig gesagt hat, in dem Augenblick, wo die Soldaten und die Polizisten, die regulären Streitkräfte sagen, wir wollen nicht mehr auf unsere Brüder und Schwestern, auf unsere Eltern schießen, die friedlich in den Straßen demonstrieren. In dem Augenblick könnte es tatsächlich einen Wandel geben, wenn das Volk sozusagen die Waffen auf seiner Seite hat. Davon sind wir allerdings noch weit entfernt. Und ich halte es für möglich, dass wir auch in eine Situation kommen, wo sich im Iran wenig bewegt und dass dann einzelne Teile des Iran vielleicht anfangen, dezentral ihr eigenes Ding zu machen. Die Kurden, die Belutschen, dass möglicherweise Teile des Iran sich aus dem Staatenverbund herauszulösen. Und welche Aussichten auf Erfolg und welche Möglichkeiten darin stecken, das wird die Zukunft dann zeigen. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das eine der Konsequenzen ist.
Mhm. Herr Steinberg, man hat ja lange spekuliert, wann es losgeht. Was würden Sie sagen, war der Zeitpunkt auch daran gekoppelt, welches Ziel man im Auge hatte, nämlich das Ziel auch tatsächlich Ali Khamenei auszuschalten?
Ja, nach allem, was wir wissen, war das der Startschuss. Die CIA scheint überlegene Informationen gesammelt zu haben über seinen Aufenthaltsort. Man hat gewartet darauf, dass er Spitzen der Revolutionsgarden am Morgen des letzten Samstag trifft. Und dann haben wohl israelische Kampfflieger dieses Ziel beschossen. Aus meiner Sicht ist es schon etwas überraschend, dass es so einfach war, den obersten Führer des Iran, der ja wusste, dass er ein Ziel ist, zu töten. Und dass der dann auch noch am Samstagmorgen wichtige Armeeführer getroffen hat, war auch überraschend, weil ja doch am Freitag schon die halbe Welt damit gerechnet hat, dass es vielleicht zu einem Angriff kommt. Aber diese Tötung von Ayatollah Khamenei war ganz offensichtlich der Startschuss. Und das zeigte dann auch ganz zu Beginn der Angriffe, dass die Israelis und die Amerikaner jetzt nicht eine Verhaltensänderung haben wollen, sondern sie wollen einen Sturz des Regimes.
War das so eine Art Maduro-Effekt? Heiligt da der Zweck die Mittel?
Ja, ich glaube schon, dass die Amerikaner sich da ein wenig haben inspirieren lassen. Man hat das ja auch aus den Äußerungen von Präsident Trump herausgehört. Er hat ja nicht so ganz klar gesagt, was sein Ziel ist, aber er hat über Venezuela als Vorbild für die Aktion im Iran gesprochen. Und ich denke schon, dass bei ihm die Hoffnung mitschwingt, dass man den obersten Führer herausnehmen kann, dass man den töten kann und dann vielleicht nach einigen Tagen, einigen Wochen mit der neuen Führung Verhandlungen führen kann. Das dürfte allerdings im Iran aus meiner Sicht sehr viel schwieriger werden als mit der Restführung in Caracas.
Herr Hartkritiker, im Westen, auch in den USA, auch in der UN, aber erst recht in China und Russland bemängeln eine völkerrechtliche Grundlage für den Schlag. Was entgegnet Sie denen?
Also wir haben den Krieg nicht angefangen. Unsere Einschätzung, wie völkerrechtsgemäß das war oder nicht, würde auch nichts am Verhalten der Amerikaner oder der Israelis ändern. Die Amerikaner haben vor dem UN-Sicherheitsrat Argumente dargelegt, warum sie der Meinung ist, es ist völkerrechtskonform. Sie haben das Recht der Selbstverteidigung bzw. der Hilfe für Israel bei der Selbstverteidigung in Anspruch genommen. Diese Argumente muss man jetzt sorgfältig prüfen. Aber wie gesagt, ein Blick auf die aktuelle Entwicklung hilft uns diese Diskussion nicht weiter, weil es jetzt einfach darum geht, zwischen den Polen der möglichen Entwicklungen, nämlich dass es eine Eskalation des Krieges gibt, dadurch, dass arabische Staaten immer mehr in Mitleidenschaft gezogen werden von den iranischen Angriffen. Es ist ja aus der arabischen Welt überhaupt kein Angriff gegen Iran erfolgt, auch nicht von amerikanischen Basen in der Region. Trotzdem hat der Iran, wie ich finde, strategisch völlig unvernünftig diese Staaten angegriffen und damit gegen sich aufgebracht, aus einer möglichen neutralen Rolle heraus manövriert auf die Seite der Amerikaner. Wenn das eskalieren sollte, hätten wir tatsächlich den befürchteten größeren flächenbrandmäßigen Konflikt in der Region. Umgekehrt kann es sein, dass aus heutiger Sicht eher unwahrscheinliche Ereignisse eintritt, dass wir innerhalb der nächsten 2-3 Tage einen Putsch von oben, eine Revolution von oben oder gar eine Erhebung des Volkes erleben mit einem kompletten politischen Wandel im Iran, sodass der Krieg rasch beendet ist und wir unter völlig neuen positiven Verhältnissen aufwachen. Die beiden Extreme, zwischen denen wird sich die Entwicklung der nächsten Tage bewegen. Und ob das, was am Samstagmorgen geschehen ist, völkerrechtskonform war oder nicht, die Frage spielt dabei keine Rolle, wie das jetzt da weitergeht.
Steinberg, bevor wir zu den Nachbarstaaten kommen und zu der Region an sich, auch an Sie noch mal die Frage bezüglich der völkerrechtlichen Grundlage. Reicht es zu sagen, das ist ein unterdrücktes Volk und das ist ein Terrorregime, um das zu begründen, dass man dort einen Präventivschlag vollführt?
Nein, natürlich nicht. Das Völkerrecht ist klar. Es gibt lediglich ein Selbstverteidigungsrecht. Und wenn man das ein bisschen gestreckt hat, dann konnte man im Juni 2025 so argumentieren, dass das vielleicht die letzte Chance war, den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern und damit dieses Selbstverteidigungsrecht wahrzunehmen. Da muss man allerdings diese ganzen Bestimmungen schon sehr weit dehnen. Im Moment gibt es aus meiner Sicht keine wirkliche völkerrechtliche Begründung, mehr, außer vielleicht die, dass man das, was man hier sehen kann, als Vollendung des Junikrieges von 2025 ansieht, was faktisch ja so ein bisschen der Fall ist. Die Israelis mussten damals ihre Militäraktion abbrechen, nachdem die USA die Atomanlagen der Iraner weitgehend zerstört haben. Daraufhin hat Präsident Trump ein Machtwort gesprochen. Das war, während die Israelis in der nächsten Phase geplant hatten, das Regime noch weiter zu schwächen. Da setzen sie jetzt gemeinsam wieder an. Aber das hat natürlich auf die völkerrechtliche Bewertung überhaupt keinen Einfluss.
Sehen Sie das auch so? Sie haben gerade
eine Reaktion. Ja, ich glaube, das ist eine müßige Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt. Wir müssen schlicht und einfach sehen, wenn ich jetzt ein Bürger Israels wäre, würde ich sagen, es gibt plausible Hinweise darauf, dass er innerhalb der nächsten Monate oder innerhalb einer Jahresfrist die Atombombe bekommen hätte, dieser Ayatollah. Und er hat erklärt, er will uns vernichten. Und was mache ich, wenn er sie hat und die Wirklichkeit dann plötzlich eintritt, dann ist es zu spät zum Handeln. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man sich zum Beispiel in Israel keine großen Gedanken darüber macht, ob das jetzt im Einklang mit den Bestimmungen des Völkerrechts war oder nicht. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass etwas Gutes daraus wird. Und da haben wir auch als Deutsche und Europäer, glaube ich, einen Anteil dran, dass wir klar signalisieren, wenn der Iran einen Weg hin zu einem friedlichen Staat in der Region geht, hat das unsere volle Unterstützung. Es geht ja darum, dass man die Aggression nach außen und nach innen entsprechend unterlässt. Und das geht nur mit einem kompletten Wandel der Politik. Und den fordern wir ein. Es geht um das Atomprogramm, aber es geht eben auch um die Terrorunterstützung. Es geht um den Druck gegen die Zivilbevölkerung. Es geht um das Raketenprogramm, das ballistische Raketenprogramm, das ja eine solche Atombombe theoretisch auch bis in den mitteleuropäischen Raum werfen könnte. Also auch eine konkrete Bedrohung für uns.
Im Vorfeld dieses beginnenden Kriegs nun hat es enge Verabredungen oder enge Konsultationen gegeben zwischen USA und anderen arabischen Staaten mit Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch Katar. Sie haben sich da abgestimmt. Damals haben die Staaten davon abgeraten, tatsächlich den Iran anzugreifen. Hatten die damals schon Sorge, dass sie auch Ziel werden könnten von iranischen Vergeltungsschlägen?
Allein die geografische Lage des Iran, das sehen wir auch an der Straße von Hormuz, ist natürlich eine ganz entscheidende in der Region. Und ich glaube, wenn man sozusagen einem potenziell unkalkulierbaren durch einen Krieg wütend gemachten Staat auf der anderen Seite des Persischen Golfs hat, dass man das nicht als Zustand betrachtet, den man jetzt begrüßt, das glaube ich schon. Aber ich gehe mal davon aus, dass natürlich die Amerikaner auch in der Lage sind, ihren Partnern entsprechend beizustehen. Und wir haben ja im Augenblick gerade wohl eine Situation, wo die Zahl der Angriffe aus dem Iran heraus Richtung arabische Welt abgenommen haben. Vielleicht liegt das daran, dass die Möglichkeiten des Iran auch bereits massiv beschädigt sind durch die Angriffe. Es könnte aber auch sein, dass man im Iran erkannt hat, dass wenn man auf dieser Seite den Kampf weiter eskaliert, man neue Fronten aufmacht und dass man dann plötzlich vom Süden her, auch aus Arabien möglicherweise, Gegenschläge erfahren muss, was ja im Augenblick nicht der Fall ist.
Was ist Ziel des Irans bei diesen Anschlägen? Will man die USA dazu bewegen, den Krieg sein zu lassen? Oder will man vielleicht auch eine Reaktion von den Golfstaaten in irgendeiner Form?
Ja, ich denke, dass das iranische Kalkül war, dass man die politischen und die wirtschaftlichen Kosten für die USA und Israel erhöht, indem man unter anderem die Straße von Hormuz sperrt und indem man gewisserweise indirekt Druck aufbaut. Also die Erwartung war meines Erachtens, dass man die arabischen Golfstaaten angreift, die sich dann an Washington wenden und Druck aufbauen, dass Washington diesen Krieg sehr, sehr schnell beendet. Das war eine vollkommene Fehlkalkulation. Jetzt hat man nicht nur die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien gegen sich aufgebracht, sondern sogar ein so pro-iranisches Land wie Katar. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Teheran jetzt verstanden wurde, dass das eine Fehlkalkulation war. Aber man muss eben auch sagen, die Iraner haben wenige Möglichkeiten, sich zu wehren. Wir haben das schon 2025 gesehen, dass die meisten der iranischen Raketen nicht durchkommen. Mhm. Dass es gar nicht so viele Raketen gibt, die in der Lage sind, Israel zu treffen. Und wem will man dann angreifen? Da bleiben nur noch die amerikanischen Basen am Golf. Ich muss gestehen, mich hat es etwas gewundert, dass die Iraner auch zivile Ziele angegriffen haben. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es durchaus rational ist, amerikanische Basen anzugreifen und den Golfstaaten klarzumachen, dass sie eigentlich nicht das Ziel sind. Das wäre schon ein Risiko gewesen. Aber die Iraner sind weitergegangen und haben dadurch Staaten gegen sich aufgebracht, die in den letzten Jahren ja von den USA abgerückt sind und sich Iran angenähert haben. Vor allem die VAE, Abu Dhabi und Saudi-Arabien. Und da hat Teheran aus meiner Sicht ein ganz klassisches Eigentor geschossen.
Wie kommt es zu dieser Fehleinschätzung von Seiten des Iran?
Ich glaube, dass das Regime sehr weit entfernt ist von der Welt im 21. Jahrhundert und dass man eben einfach ganz viele Fehleinschätzungen an den Tag legt. Das gilt im Blick auf das eigene Volk, das gilt im Blick auf die eigene Jugend, das gilt im Blick auf die eigenen wirtschaftlichen und militärischen Möglichkeiten. Und ich glaube, ich stimme voll zu, was Herr Steinmeier gesagt hat, aber ich glaube, es kommt noch hinzu, man hatte vielleicht auch gehofft, dass in der arabischen Welt die sogenannte arabische Straße, also das Volk, auch mobilisiert gegen diesen Kampf gegen die Brüder im Iran. Und offensichtlich nimmt aber die arabische Öffentlichkeit nicht Anteil am Mullah-Regime, sondern im Gegenteil sieht darin eine echte Bedrohung für die Region, weil ich glaube, dass der Iran ein Spoiler des Friedens und der gedeihlichen Entwicklung in der Region ist. Das nehmen, glaube ich, ganz viele Menschen wahr, die auch nicht auf hohem Bildungsniveau oder hohem Informationsstand sind, die einfach nur ein gutes Leben haben wollen in einer freien Welt und eben nicht so leben wollen, wie die Mullahs sich das vorstellen. Und deswegen ist der Iran, glaube ich, mittlerweile ein echtes abschreckendes Beispiel für alle. Für alle Staaten der Region, egal ob man schiitisch, sunnitisch oder sonst wie politisch, religiös orientiert ist.
Herr Steinberg, Trump geht aus von ungefähr 4 Wochen Kriegsdauer. Kann er die arabischen Alliierten oder arabischen Verbündeten an der Stelle so lange bei Kriegslaune halten?
Es sieht im Moment so aus. Es geht ja eher in die andere Richtung. Saudi-Arabien hat bereits mit Vergeltung gedroht für Angriffe auf die Ölförderanlagen, auf den Ölverladehafen von Ras Tanura. Das ist eines der Herzstücke der saudi-arabischen Ölproduktion. Wir dürfen auch nicht vergessen, Saudi-Arabien produziert immer so rund 10% der Welterdölproduktion jeden Tag. Und die Saudis werden, so wie sie sich im Moment äußern, keinen Druck auf die Amerikaner ausüben, nun allzu früh diesen Krieg zu beenden. Ich denke, dass Saudis, die VAE und Katar und Kuwait natürlich auch im Moment ganz froh sein werden, wenn das iranische Raketenarsenal an der Gegenküste des Persischen Golfs sehr, sehr schnell zerstört wird. Und wenn sie werden vielleicht sogar froh sein, wenn es zu einem Machtwechsel kommt. Wiederum ist eine große Fehlkalkulation, weil bis jetzt doch die Stimmung auch bei den Regierungen der arabischen Welt eher war, es droht Chaos im Iran, deswegen möchten wir keinen größeren Krieg. Wir sind einverstanden damit, zumindest im Hintergrund, wenn das Atomprogramm zusammengeschossen wird, wenn die Raketen, das Raketenarsenal zusammengeschossen wird. Aber wir wollen keinen großen Krieg, wir wollen keinen Regimewandel. Ob das im Moment in Riad, in Abu Dhabi und vielleicht sogar in Doha auch noch so gedacht wird, da bin ich mir gar nicht sicher. Die sind jetzt deutlich aggressiver geworden als in den Monaten zuvor.
Die großen Verbündeten in diesem Krieg sind Israel und die USA. In der letzten Woche hörte man, dass Trump es sehr gerne sähe, wenn Israel beginnen würde. Was ist da die Motivlage?
Ich glaube, im Juni war es tatsächlich Israel und der israelische Premierminister, der die Angriffe gestartet hat. Und man hatte den Eindruck, dass Donald Trump eher dieser Linie gefolgt ist. Am vergangenen Samstagmorgen hatte ich den Eindruck, dass es sehr eng abgestimmt war. Die Rede des US-Präsidenten war ja offensichtlich aufgezeichnet. Die war ja nach US-Ortszeit mitten in der Nacht. Das hatte er ja wohl abends vor dem Schlafengehen produziert. Und das zeigt, dass also parallel zu dem, was geschehen ist, der US-Präsident auch entsprechend seine Schritte bereits eingeleitet hatte. Ich finde das eine sichtbar gute Zusammenarbeit, das auch in der Region Eindruck bringt, weil für Israel es total wichtig ist, dass allen in der Region klar ist, dass Amerika an seiner Seite steht. Das ist für Freunde wie für Feinde Israels ein wichtiges Signal. Und deswegen war es, glaube ich, für beide Seiten wichtig, das auch zu setzen. Und wir als Deutsche und Europäer sind nicht an diesen Kampfhandlungen beteiligt. Aber wir sind natürlich interessiert an der Sicherheit Israels und an Frieden in der Region. Wir sehen den Iran als den zentralen Spoiler der Unruhe in der Region an. Wir sehen den Iran als massives Unterdrückungsregime gegenüber dem eigenen Volk. An zwei Tagen im Januar, um diese Demonstrationen herum, um den 9. Januar herum, an zwei Tagen 36.000 Menschen, die auf der Straße abgeknallt wurden, 59.000 mindestens, die in Gefängnisse gekommen sind. So meine Informationen aus zuverlässigen, seriösen Menschenrechtsorganisationen. Von diesen Menschen, die im Gefängnis sitzen, vermutlich auch viele unter schlimmsten Bedingungen, viele vielleicht auch schon tot. Das ist eine beispiellose Art des Vorgehens gegen die Zivilbevölkerung, auch im 21. Jahrhundert, das schon viele schreckliche Dinge erlebt hat. Eine ziemlich einzigartige Entwicklung. Und so insofern, wenn es gelingt, jetzt etwas zum Positiven zu wenden, dann ist allen Beteiligten gedient, insbesondere der Menschen im Iran. Und deswegen, was wir tun können, damit es zu einem guten Ende kommt, sollten wir tun als Deutsche und Europäer.
Mhm. Es wurde bekannt, dass die CIA diejenigen waren, die rausgefunden haben, wo Khamenei sich aufhält und man deswegen dann auch zugeschlagen hat. Der Präventivschlag kam aber von israelischer Seite. Das ist doch eigentlich ungewöhnlich, oder? Was war die Motivlage dahinter?
Ich finde das überhaupt nicht ungewöhnlich. Zunächst einmal hat die CIA insgesamt überlegene Aufklärungsmöglichkeiten. Die können einige Dinge, vor allem wenn es um die globale Telekommunikationsüberwachung geht, die auch die Israelis nicht mitgehen können. Also das war nicht so sehr überraschend. Und es war ganz offensichtlich das Ziel der Amerikaner, den ersten Schlag den Israelis zu überlassen. Warum das genau so war? Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass die Israelis da einfach schon in einer gewissen Tradition leben. Sie betrachten ja das iranische Regime als Terroristen und sie gehen jetzt mit ihnen um, wie sie bereits umgegangen sind mit dem Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, mit dem Hamas-Führer Ismail Haniyeh. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Israelis diesen Schlag führen wollten und dass die Amerikaner froh waren, dass die Israelis vielleicht den Aufschlag haben.
Mhm. Nun ist es so, dass der Iran zurückschlägt Richtung Israel, aber auch die iranischen Proxys, Hisbollah, Houthis und so weiter, beteiligen sich an den Gegenschlägen. Wie schwer ist das für Israel, beziehungsweise wie schlagkräftig sind diese Proxys überhaupt noch?
Mit Ausnahme der Houthis, würde ich sagen, sind die doch sehr, sehr stark geschwächt. In gewisser Weise ist das, was wir jetzt im Libanon sehen, also Raketenbeschuss der Hisbollah auf Nordisrael, etwas, was wir ja schon seit langer Zeit kennen. Es hat 2024 einen etwas größeren Krieg gegeben, zwischen September 24, als Hassan Nasrallah getötet wurde. Wir erinnern uns alle an die Aktion mit den Pagern und mit den Walkie-Talkies. Bis November 2024, damals ist die Hisbollah schon sehr, sehr stark geschwächt worden. Ihre Führung wurde ausgeschaltet. Ganz wichtige Teile ihrer militärischen Infrastruktur, ihrer Kommandostruktur, mindestens 20-30% ihrer Raketen, besonders der weitreichenden Raketen. Und seitdem gibt es zwar einen Waffenstillstand, aber fast täglich hat das israelische Militär Hisbollah-Ziele beschossen. Aus der Luft und mit Artillerie. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Hisbollah nicht mehr viel hinzuzusetzen hat. Und es für Israel kein großes Problem sein wird, die Lage im Libanon unter Kontrolle zu halten. Die Houthis haben, soweit ich das weiß, noch nicht interveniert. Und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Houthis nicht so eng an Iran angebunden sind, wie das vielleicht in den letzten Jahren den Anschein hatte. Insgesamt gibt es in dieser sogenannten Achse des Widerstandes eine ganz starke Abstufung, was die Loyalität angeht. Die Hisbollah war immer, die war eine iranische Gründung, die war ein israelischer Befehlsempfänger. Organisationen wie die Hamas oder auch die jemenitischen Houthis, die sind weiter entfernt. Und die Houthis überlegen im Moment ganz genau, ob sie es denn riskieren sollen, sich gegen die Israelis, gegen die Amerikaner zu wenden, vielleicht sogar die Straße von Bab al-Mandab im südlichen Roten Meer zu schließen. Sie würden damit sich selbst ja zum Ziel machen. Das wurden sie bereits im letzten Jahr, haben dabei ordentliche Verluste eingefahren. Und vielleicht hat Iran da die Kontrolle über diesen einen Verbündeten verloren, wenn es denn überhaupt je die Kontrolle hatte. Aber insgesamt sehe ich da nicht so die ganz große Bedrohung. Und insgesamt, auch wenn man sich Iran anschaut, dann ist die Reaktion doch verhältnismäßig schwach. Das kann natürlich daran liegen, dass die Iraner noch ein bisschen auf Reserve spielen, weil sie erwarten, dass dieser Krieg etwas länger dauert. Mein Eindruck ist aber, dass der Iran mitsamt der Verbündeten doch sehr, sehr viel schwächer ist nach, das muss man immer wieder sagen, 2,5 Jahren des Krieges. Dieser Krieg, man kann den ja als isolierten Krieg betrachten, man kann ihn aber auch als Fortsetzung des Junikrieges von 2025 betrachten. Und seinen Ausgang nehmen diese Ereignisse am 7. Oktober 2023. Und seitdem haben die Hamas, die Hisbollah, die Houthis, die Iraner viele Niederlagen einstecken müssen. Sie haben wichtiges Personal verloren, sie haben ganz viele Waffen verloren. Und ich glaube, dass Iran nicht mehr so viel entgegenzusetzen hat.
Herr Hart, der Kanzler hat sich gestern verbal hinter Präsident Trump und die USA gestellt, auch an die Seite Israels gestellt. Gleichzeitig wurde aber auch ein Stützpunkt im Norden des Iraks von der Bundeswehr angegriffen. Sind auch wir Ziel des Terrors?
Also wir haben Soldaten in der Region, weil wir sowohl im Norden des Irak an der Ausbildungsmission für die irakischen Streitkräfte teilnehmen. Übrigens eine sehr erfolgreiche Entwicklung im Irak. Der Irak ist ja in den letzten Jahren zu einem zunehmenden Ort der Stabilität in der Region geworden. Nicht zuletzt durch die Kurden im Norden und durch die Unterstützung, die wir dort in Erbil leisten. Wir haben Soldaten in Al-Azraq in der Operation gegen Anti-Daesh, wo wir in einer Allianz mit vielen anderen sind und einen Luftwaffenstützpunkt unterhalten. Allein die Lage dieses Stützpunktes quasi auf dem Weg zwischen Iran und Israel deutet darauf hin, dass wenn Raketenbeschuss abgewehrt wird, der Richtung Israel gerichtet ist, dass dann im Zweifel auch Trümmer oder sonstige Teile dort in diesem Gebiet niedergehen können. Und wir haben eine Fregatte im östlichen Mittelmeer zwischen Zypern und dem Libanon im Einsatz. Nach meinem Kenntnisstand sind alle drei militärischen Einrichtungen gut geschützt. Die Soldaten sind gut geschützt. Ohne Risiko ist das nicht. Aber es ist nicht so, dass wir im Augenblick das Gefühl haben, wir müssten an unserer Disponierung dort etwas ändern. Die Vorsichtsmaßnahmen sind ergriffen. Und es gehört zum soldatischen Alltag, dass man eben auch mit so einem Risiko umgeht und dann eben weiß, wie man sich schützt und wie man Raketen abwehrt bzw. sich in Sheltern entsprechend in Sicherheit bringt, wenn das notwendig ist.
Herr Steinberg, der grüne Sicherheits- und Rechtsexperte Konstantin von Notz hat gesagt, dass die Bedrohungslage in Deutschland durchaus auch vorhanden ist. Teilen Sie diese Sorge?
Ja, ich schaue die Ereignisse schon mit großem Interesse an, auch im Hinblick auf die Terrorgefahr. Man hat das in der Geschichte des Terrorismus immer mal wieder erlebt, dass Organisationen gerade auf eigene Schwäche, auf Druck reagieren, indem sie internationalisieren. Also es wäre durchaus möglich, dass die Hisbollah, vielleicht auch die Hamas oder auch das sogenannte Jerusalem-Korps der Revolutionsgarden auf diesen doch dramatischen Druck auf Iran mit Anschlägen weltweit reagieren. Vor allem die Hisbollah und Teile der Revolutionsgarden haben sich lange Zeit darauf vorbereitet. Man muss allerdings sagen, dass es ja in den letzten Jahren durchaus so einige Präzedenzfälle gegeben hat. da haben die Iraner doch große Schwächen gezeigt. Sie haben sehr, sehr häufig organisierte Kriminelle angeworben, damit die dann ihre Anschläge verüben. Die Anschläge sind in der Regel gescheitert bzw. vereitelt worden. Also ich schaue da mit Interesse drauf, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die Hisbollah, die iranischen Dienste, die Garden, ob die wirklich die Fähigkeiten haben, größere Anschläge hier zu verüben. Und selbst wenn sie die haben sollten, gibt es ja immer noch die Amerikaner und die Israelis, die sich auch um unsere eigene innere Sicherheit kümmern. Wir wissen das ja von ganz, ganz vielen Anschlagsplanungen der letzten Jahrzehnte, dass es vor allem diese beiden Staaten sind und andere Partner, die die erste Information liefern. Deutsche Sicherheitsbehörden generieren die in der Regel nicht. Und wenn diese erste Information vorliegt, dann ist das Wichtigste erledigt. Dann kann sich die deutsche Polizei oder können sich die deutschen Dienste um so etwas kümmern. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass gerade in einer solchen Zeit der Schwäche, des Drucks, Gegner mit vielleicht aus unserer Sicht irrationalen Attacken reagieren.
Mhm. Also, wollen Sie darauf noch antworten? Wir haben das heute auch im Büro mal diskutiert. Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es jetzt ein erhöhtes Terrorismus gibt. Umgekehrt könnte es natürlich auch sein, dass diejenigen, die der Iran möglicherweise in Europa stationiert hat, sozusagen als verdeckte mögliche Terroristen, dass die jetzt auch sich die Frage stellen, soll ich hier mein Leben riskieren für ein Regime, für einen Staat, von dem ich nicht weiß, dass er überhaupt in der nächsten Woche so noch existiert? Ob nicht viele von denen im Zweifel aus ganz eigennützigen Gründen sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich hier quasi vor den Zug wirft. Das ist meine Hoffnung und auch mein Appell an viele junge Menschen, die vielleicht hier mit solchen Gedanken sich tragen. Überlegt mal, wie sich die Dinge in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln können. Und wenn ihr dann an solchen verbrecherischen Taten teilgenommen habt, dann gibt es eine neue Zukunft für den Iran, aber dann eben ohne euch. Ich glaube, dass solche Überlegungen, die natürlich Betroffene entrüstet abstreiten würden, aber dass das selbstverständlich auch in deren Köpfen vorhanden ist. Es sind nicht alles fanatisierte, ungebildete, religiös verblendete Fanatisten, sondern das sind halt auch manche, die das aus Opportunismus, aus eigenem, weil sie damit Geld verdient haben, weil das für sie eine Selbstwertgefühl ihnen gegeben hat. Und die könnten vielleicht umdenken jetzt.
Es gibt ja auch noch einen weiteren Aspekt bei diesem Konflikt. Da geht es um die Wirtschaft. Der Iran hat ja durchaus gegebenenfalls die Möglichkeit, die Straße von Hormuz wirklich dauerhaft zu sperren, was im Moment ja offiziell nicht der Fall ist. Dennoch stapeln sich da die Tanker und kommen nicht durch oder fahren nicht durch. Wie groß ist die Möglichkeit, damit die Weltwirtschaft auch tatsächlich zu destabilisieren? Und was hat das für eine Auswirkung auf den Ölpreis, aber auch auf Inflation?
Also akut hat man ja gesehen, am Samstagmorgen war plötzlich die 1,90 wieder angeschlagen beim Super E5, was wir lange Monate jetzt nicht hatten. Ich glaube aber, selbst da, wenn es dem Iran gelingen sollte, über längere Zeit die Straße von Hormuz zu blockieren, und das ist ja auch gar nicht ausgemacht, ob der Iran überhaupt die Macht hätte, das so zu machen, auf Dauer, dass wir angesichts des relativen Überangebots an Öl auf der Welt und angesichts der doch stärkeren diversifizierten Empfang, dass wir schnell andere finden, die in die Lücke springen. Das wird nicht innerhalb von Tagen oder Wochen die Nachfragespitzen oder die Angebotsdellen ausgleichen können, aber ich glaube, sehr mittelfristig, schon innerhalb von wenigen Wochen und Monaten, wir werden andere eine Chance sehen und dann entsprechend einspringen. Und wenn dann die Situation im Nahen Osten, Mittleren Osten sich wieder beruhigt und wir tatsächlich erleben, dass die ölexportierenden Staaten wieder ungehindert das tun können und vielleicht sogar der Iran eines Tages wieder exportieren darf, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir ein Überangebot haben mit einem entsprechenden Preisverfall. Und auch der Gaspreis, der ja jetzt auch immer reagiert, der ist zwar Schlagzeile 50% angestiegen in den letzten Tagen, ja, aber wenn man mal vergleicht, wie der sich in den letzten Monaten entwickelt hat und wo der gewesen ist vor 3 Tagen, der ist immer noch deutlich, weit deutlich unter dem Niveau, was wir die letzten Jahre im Durchschnitt hatten.
Mhm. Herr Steinberg, wenn wir mal ein bisschen auf die Zukunft schauen, welche Rolle spielen denn die Exil-Oppositionellen aus dem Iran? Also im Iran selber kann man ja nicht wirklich von einer Opposition sprechen. Dazu hat das Regime viel zu lange auch seine Repressalien dort zur Wirkung gebracht. Inwiefern gibt es diese Opposition? Wie stark ist die? Welche Dynamiken können sie in dem Land tatsächlich entfachen? Und welche Rolle spielt denn dabei der Sohn des Schahs?
Reza Pahlavi. Keine besonders starke, was das Land angeht. Aber es gibt da durchaus eine Veränderung. Bis Mitte des Jahres 2025 gab es in der gesamten Opposition im Innen- und im Ausland keine Führungspersönlichkeit. Auch Reza Pahlavi hat dazu nicht gehört. Er hat es aber geschafft, dann Aufmerksamkeit zu erregen. Bis dahin, dass bei den Protesten Anfang Januar 2026 doch auffällig viele Demonstranten seinen Namen gerufen haben. Trotzdem, es bleibt, er kann durch seine Öffentlichkeitsarbeit in der westlichen Welt ganz offensichtlich etwas erreichen. Er war bei der Münchner Sicherheitskonferenz, hat überraschend viele Iraner auf die Straße gebracht in München. Aber er hat keine Organisation im Land. Wir wissen auch letzten Endes nicht, wie viele Menschen ihn denn unterstützen würden. Und vor allem hat er eben keine Strukturen, keine Bewaffneten. Und das spricht doch alles dafür, dass die Opposition keine Rolle spielen wird. Vor allem deshalb, wenn man sich auch noch mal anguckt, wie zersplittert trotz dieses Phänomens Pahlavi die Opposition ist. Wir haben zum einen die Royalisten, wir haben dann die Volksmujahedin, also ehemals islamistische Marxisten oder umgekehrt, die auch noch eine gewisse Gefolgschaft haben, aber im Land keine Rolle spielen. Wir haben dann die Kurden, aber keine wirklich überzeugende Alternative und vor allem keine einige Alternative. Und das war ganz anders im Jahr 1979. Da haben wir eben die Islamisten die Kontrolle über die Moscheen gehabt. Die hatten eine wirkliche Struktur, die ihnen dann dabei geholfen hat, nicht nur den Schah zu stürzen, sondern auch die Kontrolle zu übernehmen. All das gibt es heute nicht. Und das lässt mich eben doch sehr stark vermuten, dass die Alternativen, mit denen wir es vielleicht dann demnächst zu tun haben, aus dem Regime selbst hervorkommen. Und dass die einzige Möglichkeit, das Regime zu stürzen, ist, dass es selbst auseinanderbricht, dass es zu Bruchlinien kommt, vielleicht zu Konflikten zwischen Armee und Revolutionsgarden, zwischen vielleicht auch unterhalb, unter den Revolutionsgarden selbst, den Geheimdiensten, den Milizen. Die Opposition wird bei den Ereignissen wahrscheinlich keine große Rolle spielen.
Herr Hart, wie könnte denn ein Neuanfang im Iran aussehen? Gibt es sowas wie einen Marshallplan für eine Post-Iran-Konfliktzeit? Oder
also der Iran braucht eine neue Verfassung, die unterschiedlichen Ethnien in diesem Land auch zur Geltung kommen lässt. Eine der Schlüssel für eine gute Zukunft des Iran wird sicherlich sein, dass die Kurden, die Belutschen, aber eben auch andere Volksgruppen dort ihre Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten haben, also eine föderale Struktur. Die Verfassung muss natürlich demokratisch rechtsstaatlich sein. Es muss von Anfang an gleiches Recht für Frauen wie für Männer geben in der politischen Partizipation. Und dann muss eine solche verfassungsgebende Versammlung gewählt werden, die dann, solange sie die Verfassung schreibt, auch die legitime Regierung kontrolliert und stabilisiert, bis es dann auf der Basis einer neuen Verfassung dann eine Regierung gibt. Und dann muss das Volk entscheiden, wollen sie einen gewählten Präsidenten, wollen sie eine konstitutionelle Monarchie oder wollen sie vielleicht gar keinen Staatsoberhaupt in dem klassischen Sinne haben, sondern eine klare Herrschaft des Parlaments mit der Regierung, die nur dem Parlament gegenüber verantwortlich ist. Diese Fragen wird man dort entscheiden. Ich habe den Eindruck, aus allen meinen Gesprächen mit Oppositionellen, aber auch mit Menschen, die Kontakt ins Land hatten in den letzten Jahren, dass es in diesem Land einen großen Willen zu einem neuen Aufbruch in diese Richtung gibt. Das hat sich auf der Straße gezeigt. Aber dass es auch eine totale Abwehr alles Religiösen in der Politik gibt. Also der Islam ist im Iran möglicherweise auch total vergiftet durch die jahrzehntelange politische Instrumentalisierung. Es gibt ja Stimmen, die sagen, der Moscheebesuch im Iran ist niedriger als der Besuch von katholischen Kirchen in Deutschland. Das kann ich jetzt nicht ermessen, aber es gibt viele, die sagen, es wird im Zweifel der säkularste Staat der gesamten Region sein, weil die Leute einfach die Nase voll haben von der Vermischung von Politik und Religion. Und ob dann eine Person, die als Führungspersönlichkeit gewählt oder anerkannt wird, wie der Schahsohn, eine stabilisierende Wirkung haben kann oder nicht, das müssen die Iraner, das muss das iranische Volk entscheiden. Ich habe in meinem Gespräch mit ihm den Eindruck gewonnen, dass er selbst sich anbietet als jemand, der hilft, diesen Prozess zu gestalten. Wenn man ihm dabei Wort nimmt, darf man das sicherlich ernst nehmen. Ob das überhaupt im Iran nachgefragt wird, eine solche Vermittlungsposition, die halt doch irgendwo auf einer Seite im Iran steht, muss man ja sagen. Also er ist ja der Sohn des Schah und die Royalisten würden zum Beispiel total frustriert sein, wenn er sagt, ich will gar nicht mehr Schah werden. Ja, das wäre schon die erste Konfliktlinie. Also insofern bin ich nicht ganz sicher, ob das klappt, aber ich will jetzt sein Engagement nicht irgendwie kleinreden. Das, was er die letzten Tage gesagt und getan hat, glaube ich, war eher konstruktiv.
Herr Steinberg, Sie sagten ja gerade, so richtig können Sie es nicht vorstellen, dass die religiöse Elite komplett abtritt. Auf der anderen Seite sagte Herr Hart gerade, dass er sich auch nicht vorstellen kann, dass die religiösen Führer noch in irgendeiner Form eine Rolle spielen können im Iran. Ist es vorstellbar, dass es irgendwo eine Versöhnungslinie gibt zwischen religiösen Eliten oder Führern und einer urbanen Mittelschicht, sag ich mal?
Das deutet sich überhaupt nicht an. Und ich glaube auch, dass diese Vorstellung einer neuen Verfassung, eines liberalen, eines demokratischen Iran mit der Realität vor Ort im Moment überhaupt nichts zu tun hat. Das ist eine schöne Vorstellung, wünsche ich mir auch. Aber die Realität vor Ort ist, dass die Islamische Republik immer noch funktioniert. Aber die Islamische Republik wird in Zukunft nicht mehr so stark von den Klerikern getragen werden, wie das bisher der Fall war. Das ist schon dadurch beschlossene Sache, dass Ayatollah Khamenei jetzt abgetreten ist. Das wird ja in den letzten Jahren immer wieder diskutiert, ob jetzt nicht vielleicht die Stunde der Revolutionsgarden gekommen ist, ob die das Regime übernehmen. Und da müssen wir einfach abwarten, was da in den nächsten Wochen passiert. Aber die Vorstellung, alleine die Vorstellung, dass das, was jetzt kommt, nicht aus dem gegenwärtigen Regime hervorgeht, in Gestalt der Revolutionsgarden, in Gestalt vielleicht eines starken Mannes aus dem Militär oder aus den Geheimdiensten, die halte ich im Moment noch für sehr unrealistisch. Und selbst dann, wenn dieses Regime stürzen sollte, ganz einfach, weil Konflikte ausbrechen, weil die personelle Basis von den Israelis und Amerikanern vollkommen zerstört wird, dann ist die Alternative nicht die liberale Demokratie, sondern dann ist eben die Alternative vielleicht sogar ein Auseinanderbrechen nicht nur des Regimes, sondern des Landes. Aber wie gesagt, ich halte es vor allem für plausibel, dass sich jetzt ein neuer Machtkern bildet. Und wenn die Israelis und Amerikaner früh genug ablassen, dann werden wir es da mit einer neuen Republik zu tun haben, die nicht mehr so islamisch ist, die stärker militärisch geprägt ist, aber die vielleicht genauso autoritär oder noch autoritärer ist, aggressiver vielleicht sogar noch. Soweit das eben möglich ist.
Da haben Sie die Schlussfrage quasi schon beantwortet. Die stelle ich Ihnen aber noch mal, Hart. Sie wollen ja auch also gerade darauf antworten. Also es geht ums Zukunftsszenario am Ende. Ja. Was halten Sie denn für wahrscheinlich? Wird es ein politisches Chaos und Machtkämpfe geben? Wird es eine Militärdiktatur durch die Revolutionsgarden geben? Oder eben, Sie haben es schon angedeutet, vielleicht tatsächlich ein friedlicher Wandel zu einem demokratischen System?
Was ich eben dargestellt habe, ist ja das Wunschbild, auf das wir hinarbeiten sollten. Aber wie realistisch das ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube nur, ohne anmaßend gegenüber dem Volk im Iran zu sein, dass das doch die Vorstellung der allermeisten, zumindest der jüngeren Menschen im Lande ist, dass es so kommt, eben mehr demokratisch, rechtsstaatlich, wenn man so will, westlich und eben nicht mehr religiös oder monarchistisch. Und insofern müssen wir uns schon darauf einstellen, dass das am Ende sich auch durchsetzt. Ich habe allerdings ja auch zu Anfang schon gesagt, Ich halte es durchaus für möglich, dass das eben nicht jetzt sichtbar wird in den nächsten Wochen und Monaten, sondern dass wir erleben werden, dass das Land auseinanderfällt, dass einzelne Teile eine stärkere Entwicklung in diese Richtung nehmen, weil zum Beispiel die Kurden sich auch ein Stück weit jetzt zusammengeschlossen haben. Verschiedenste Parteien, die bisher nicht miteinander zusammengearbeitet haben, sind jetzt zusammengeschlossen. In anderen Volksgruppen ging das auch. Und dann ist der Schritt ja nicht weit, bis die dann irgendwann sagen, wir machen jetzt hier unser Ding und wehren alles, was von Teheran kommt, ab. Und wenn Teheran schwach ist, dann haben sie auch eine Chance, sich damit durchzusetzen. Ob das eine wünschenswerte Entwicklung ist, wird man sehen. Ich sage nur, ich halte das für eine durchaus wahrscheinliche Entwicklung der nächsten Wochen und Monate, dass wir erstmal einen relativen Zerfall, also mit dem Machtverlust der Mullahs in der Zentrale, gleichzeitig auch ein Verlust an Zusammenhalt im Iran selbst einhergeht.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion und die vielen Hintergründe, die Sie uns geliefert haben. Und das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Natürlich informieren wir Sie heute Abend weiterhin mit allen neuen Dingen, die dort im Krieg passieren. Gleichzeitig morgen um 22.15 Uhr können Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde sehen. Ich wünsche Ihnen noch einen informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank.